Das ist Bunt und Gräulich, ein Podcast von und mit der Galerie Gräulich.
Hallo Andreas.
Hallo Sophie, da sitzen wir wieder.
Ja, da sitzen wir wieder. Heute mit dem brandheißen Thema Social Media.
Das stimmt, das ist heiß.
Hast du heute Morgen schon Instagram geöffnet?
Ja, tatsächlich vor dem Zähneputzen.
Ich leider auch. Meine Augen waren kaum offen und es war irgendwie die erste Amtshandlung heute Morgen.
Aber ich muss gestehen, ich bin ein bisschen stolz auf mich auch. Ich habe jetzt wieder TikTok runtergeworfen bei mir vom Handy, weil da das Suchtpotenzial oder das Ablenkpotenzial für mich tatsächlich zu groß war.
Das nimmt auch viel Speicherplatz weg auf dem Handy.
Ah, umso besser.
Ja.
Aber wir wollen ja tatsächlich das Thema Instagram und Social Media jetzt mal beleuchten vor dem Hintergrund der bildenden Kunst und des Kunstbits sozusagen.
Genau.
Wie ist denn deine Haltung dazu?
Jetzt so ganz allgemein, wie ich das beobachte oder?
Ja, genau. Du bist ja Gen Z, wie man so sagt.
Nicht ganz. Okay. Ich bin so in der Generation dazwischen, aber ja.
Die haltlose Zwischengeneration. Okay, aber du bist ja im Grunde, ich sag's mal so, ein bisschen näher dran als ich, würde ich jetzt mal sagen. Und Social Media war ja immer auch oder ist ja immer auch ein Versprechen auf Demokratisierung und so.
Mhm.
Und freie Meinungsäußerung mit allen Vor- und Nachteilen.
Das stimmt.
Ja.
Also, er kommt dann. Ich dachte, er kommt noch. Es klang so, als wird noch eine Folge freigekommen. Ja, vielleicht um auf dieses Demokratisierungsding hinzukommen. Also, wenn ich jetzt nicht großartig drüber nachdenke, dann würde mein Bauchgefühl mir schon sagen, dass Social Media gerade auch im Kunstbereich oder Kulturbereich sehr viel demokratisieren kann, weil man einfach auf so einer niedrigschwelligen Basis total schnell Infos vermittelt bekommt und sieht, wo wann irgendwie was geht. Also ich öffne Instagram und dann sehe ich direkt, okay, am Freitag hat das und das Museum irgendwie eine Ausstellungseröffnung. Und weil die irgendwie einen ganz netten Instagram-Auftritt haben, dann finden das vielleicht auch junge Menschen plötzlich interessant, dahin zu gehen.
Also im Grunde Instagram als riesige, niedrigschwellige Kunstvermittlungsstation.
Genau. Wenn ich jetzt aber weiter drüber nachdenke, dann tun sich da für mich schon so ein paar Probleme auf, wo ich dann diesen Demokratisierungsprozess wieder eher in Frage stelle, ob das wirklich so ist oder ob nicht doch auch wieder einfach nur die Bubbles bedient werden, in der ich ohnehin schon bin. Und
aber lass uns vielleicht noch mal ganz kurz dabei bleiben. Also wenn wir jetzt, also wir sind jetzt mal hoffnungsfroh und bleiben auf der Schiene, dass Social Media ein Weg ist, Schwellen abzubauen. Dann ist es ja so, dass wir erstmal davon ausgehen, dass wir bisher, also was heißt bisher, Instagram gibt es jetzt seit 14 Jahren und deswswegen machen wir jetzt so eine Zwischenbilanz. Mhm. Und jetzt ist es so weit etabliert. Bisher, in Anführungszeichen, war es ja so, dass entschieden hat, was in den Kunstdiskurs kommt. Das war ja so ein Kanon an Entscheiderinnen und Entscheidern, sprich Galeristinnen, Galeristen. Natürlich dann Museumsleute. Sammler. Die Sammler sind sehr stark geworden, so ab der Jahrtausendwende als Entscheidungsinstitution. Dann, was hat man denn noch? Wir hatten jetzt also die Presse, die Kunstpresse. Und war noch was dabei? Der Kunstmarkt und natürlich zuerst mal die Künstler und Künstlerinnen, das sind ja die Ersten, die etwas schaffen, etwas kreieren und dann die Behauptung aufstellen, dass etwas Kunst sei, sozusagen. Und dann kommen ja die ganzen Institutionen, die wir jetzt genannt haben, und verifizieren oder widersprechen dieser Behauptung, dass etwas Kunst sei.
Also im Prinzip war das bis jetzt oder bis vor ein paar Jahren sehr stark akademisch alles geprägt. Also es war einfach irgendwo schon wichtig, dass ich eine akademische Kunstausbildung in dem Sinne gemacht habe und die Leute, die darüber entschieden haben, welche Rolle Kunst spielt oder was Kunst ist, kamen ja auch schon eher aus so einem, ja jetzt nicht unbedingt ArbeiterInnen-Milieu.
Gut, das stimmt. Wobei man, da muss man so vielleicht auch ein bisschen ehrlich sein, das ist natürlich auch sehr stark der deutsche Dreh sozusagen. Also das Kunstbiz ist ja kurioserweise an sich schon sehr konservativ, aber in Deutschland noch ein bisschen stärker. Also du brauchst eine akademische Ausbildung, brauchst die Verifizierung durch die Institution und dann bist du Künstler so in der Art. Das ist im angelsächsischen Bereich ja doch ein bisschen durchlässiger letztendlich. Aber gut, das hatten wir jetzt also bisher und dann kommt Social Media um die Ecke und alles wird super.
Also jeder kann plötzlich Künstler und Künstlerin sein.
Ja. Und die Crowd stimmt ab, sozusagen. Ja. Oder nimmt es wahr. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, dass auf Instagram eine Menge Scheiß zu sehen ist. Weil eben die Publizierungsmöglichkeit so leicht ist, sozusagen.
Jetzt aber, also in Gen Z-Sprache ausgedrückt, no front. Aber in manchen Museen und Galerien der Welt hängt jetzt auch nicht nur geiler Scheiß.
Okay, gut, das stimmt, richtig. Also manchmal sieht ja man auch Dinge, die ein bisschen kurios sind. Okay, aber trotzdem würde ich trotzdem die Behauptung in den Raum stellen, dass Kunst, die auf Instagram oder künstlerische Position, sagen wir es mal so, das kann man ja, glaube ich, da noch weniger trennen auf Instagram. Künstlerische Positionen, die auf Instagram erfolgreich sind, die müssen ja gewissen Kriterien entsprechen. Und die sind ja, glaube ich, schon andere als jetzt in dem herkömmlichen Kunstbiz, würde ich mal sagen. Also ich sage es mal ganz platt. Wenn ich jetzt irgendwie eine künstlerische Position sehe oder einen Instagram-Account von einer Künstlerin, dann ist das ja oft auch vermischt. Einerseits mit Lifestyle, mit Fashion, mit allem Möglichen. Meistens sind es ja auch dann doch gut aussehende Menschen, junge Menschen, die da erfolgreich sind. Also jetzt nicht nur Mädels, aber schon auch. Also es gibt ja verschiedene Influencer, die da am Start sind oder Künstler, Künstlerin. Ich habe halt auch sehr stark so ein bisschen mal mich informiert über Künstler sozusagen. Und da ist es im Grunde ganz ähnlich. Das sind alles junge Typen, tätowiert bis unter die Nase, sind gerne, keine Ahnung, in den Metropolen dieser Welt unterwegs und zeigen sich im künstlerischen Ringen in ihrem Atelier. Und das ist alles ganz super stylisch. Also es geht fast mehr um Styling oder um Präsentation als um die Kunst. Das ist manchmal mein Eindruck.
Aber hast du das Gefühl, dass dieser Fakt, ich schreibe es jetzt einfach mal als Fakt hin, dass es so ist, das ist die Kunst, die diese Menschen machen, beeinflusst, also dass es die Kunst dann irgendwie schlechter wirken lässt, weil du jetzt als Betrachter das Gefühl hast, es geht gar nicht mehr um das Bild oder diese Skulptur an sich, sondern es geht viel mehr um dieses Gesamtpaket, was ich als Person vermittle und womit ich mich quasi, also womit ich nicht mehr nur meine Kunst, die ich mache, vermarkte, sondern mich als künstlerische Person.
Ich glaube, das hat sich tatsächlich sehr stark geändert. Dieses Verkaufen der Persönlichkeit über primär visuelles Medium ist ganz, ganz stark geworden. Da muss man ja auch, mittlerweile kann man ja so verschiedene Richtungen der Selbstvermarktung aus feststellen. Es gibt irgendwie so Leute wie Volane, die ist in so einem deutschen Instagram-Phänomen, das ist eine Künstlerin, die kommuniziert sehr stark mit ihrer Community, muss man so sagen. Community-Bildung ist ja auch so ein Ding. Man bildet seine Community und die muss quasi anspringen auf jemand. Und diese Volane ist so ein Typ, die kommuniziert sehr stark, die also hat eine Tonspur in ihren Videos, manche haben das ja überhaupt nicht, andere. Und geht auch auf Fragen ein, auch auf kritische Fragen zu ihr, zu ihrer Kunst, wie sie sich darstellt und ist dadurch sehr erfolgreich. Und dann gibt es eben auch andere, jetzt ich sage jetzt mal Alexander Höller oder Leon Löwentraut, die eine ganz andere Marketingstrategie fahren. Ist ja auch nicht lachen jetzt über den Leon Löwentraut.
Nein.
Der übrigens aus der gleichen Stadt kommt wie ich, aus Kaiserslautern. Also eine Metropole der Westpfalz, die schon viele, viele Kurioses hervorgebracht hat. Na gut, aber das ist ja natürlich auch so ein Typ, der, also der über Instagram hinaus eine ganz, ganz spannende Vermarktungsstrategie gefahren hat. Und da ist Instagram ein Part davon. Unabhängig jetzt von dem, was er künstlerisch macht. Mhm. Also im seriösen Kunstkontext kommt er ja nicht vor, im Grunde gibt es den nicht.
Gut, aber bei ihm muss man auch sagen, dass er ja schon ganz am Anfang von dieser neuen Entwicklung mit dabei war. Also
ja.
Das ist ja schon jetzt, ich sage einfach mal, gute 10 Jahre her, dass das irgendwie mit seinem künstlerischen Erfolg oder Marketing-Erfolg angefangen hat. Und ich habe schon das Gefühl, dass jetzt gerade während Corona, als viele Menschen vielleicht auch ihren Job verloren haben und entdeckt haben, so, sie fangen jetzt irgendwie an mit Kunst zu, also irgendwas mit Kunst zu machen, dass sich da nochmal so eine andere Richtung irgendwie entwickelt hat.
Das wäre jetzt sowas wie Stella Winter, unsere nächste Ausstellung sozusagen. Also wir greifen das ja in irgendeiner Form auch auf in der Galerie. Aber also, um es kurz zu machen, Stella Winter ist unsere nächste Ausstellung in der Galerie. Das ist eine junge Malerin, die auch sehr stark über Instagram sich vermarktet oder sich eine Community gebildet hat, so würde ich es jetzt erstmal nennen wollen, würde ich sagen. Das ist der Vermarktungsaspekt, weiß ich gar nicht. Das wäre eine interessante Frage, die wir ihr mal stellen müssen. Ob jetzt irgendwie das, was ist Henne und Ei sozusagen?
Ich glaube, da hat sie gar keine Antwort drauf.
Na gut, also da wird noch was kommen sozusagen. Aber genau, das ist so ein Punkt, dass die Leute ja auch einen Drang verspüren, nach außen zu gehen. Mhm. So, was viele andere Künstler ja nicht haben. Mhm. Also ich brauche jetzt in Zukunft, wenn ich als Künstler, Künstlerin erfolgreich sein will, ist dieses nach außen treten, also dieses Exhibitionistische auch so ein bisschen, ist ein Skill, was ich haben muss, um in der Social-Media-Welt zu bestehen.
Gut, genau, ist halt die Frage, so möchte ich irgendwie möchte ich mit meiner Kunst auch auf Social Media erfolgreich sein und damit verbunden dann vielleicht auch so einen kommerziellen Erfolg haben? Oder ist es mir wichtiger, ich nenne es jetzt einfach mal, in diesem akademischen Rahmen zu bleiben? Und weil gerade wenn man, ich glaube, das ist schon auch so ein Generationsunterschied, wenn ich jetzt mich mit Künstlern und Künstlerinnen unterhalte, die jetzt zum Beispiel so in deinem Alter sind, dann ist da eher oft so eine kritische Haltung Social Media gegenüber. Und dann habe ich das Gefühl, dass es bei denen so rüberkommt, als würde Social Media die Kunst ruinieren und das wäre alles irgendwie fake. Und dann geht es auch oft so um diese Aura des Bildes, die irgendwie über so ein Foto auf meinem Handy nicht rüberkommt. Und ich glaube, da unterscheiden sich schon so die Welten, wann ich geboren wurde und ob ich damit aufgewachsen bin.
Das ist mir zu platt. Nee, also natürlich hast du recht, das ist eine Wahrheit. Ja. Das ist eine Generationsfrage. Aber es gibt ja auch ganz andere Typen, so wie mich, die dem offen sind. Nein, jetzt mal ernst. Es gibt ja auch, also auch, naja, auf der Künstlerseite ist es echt schon so ein, stimmt, es gibt schon so eine Kluft. Auf der anderen Seite gibt es ja auch bei den Vermittlern, also Jerry Sals ist so ein ganz wichtiger Kunstkritiker aus, ich glaube, New York, ich weiß jetzt gar nicht genau, also sagen wir mal USA.
Ja.
Der Mann ist 72, hat auch einen Instagram-Account, haut da Dinge raus am laufenden Band und ist, hat, glaube ich, ja, eine halbe Million Follower, über eine halbe Million.
Ich möchte jetzt auch nichts unterstellen, aber denkst du, der macht das selbst? Oder denkst du, er hat da schon nicht doch auch irgendwelche Assistenten oder Assistentinnen, die ihm da bei dieser Instagram-Sache helfen?
Das mag ja sein. Ja. Also wenn er klug ist, hat er Assistentinnen, die das machen. Das ist ja gar nicht die Frage. Vieles ist ja nicht leistbar ab einem gewissen Niveau ohne Assistenz. Aber er nutzt es ja sehr stark.
Das stimmt.
Er nutzt es sehr, wie ich finde, durchaus klug, weil er ganz verschiedene Dinge transportiert. Einmal seine Kunstkritik, dann aber auch so gesellschaftliche Dinge. Und das finde ich schon cool. Aber das jetzt nur mal als Beispiel für eine generationsübergreifende und überzeugende Instagram-Nutzung. Und ja, genau, das ist so ein Punkt, wo ich dann widersprechen möchte, dass es jetzt eine Generationsfrage ist.
Ich glaube, mein Punkt sollte auch eher darauf hinausgehen, dass sich, glaube ich, dieser künstlerische Erfolg ein bisschen unterscheidet auf Social Media, wie wenn ich jetzt zum Beispiel klassisch in der Galerie oder in einem Kunstverein ausstelle. Was nicht heißen soll, dass wenn ich auf Social Media erfolgreich bin, dass ich nicht in eine Galerie komme. Also es gibt ja genügend Beispiele, auch in großen Galerien, wo man sieht, dass dort mittlerweile auch künstlerische Positionen sind, die unter anderem auf Social Media entdeckt worden sind. Mhm.
Das ist jetzt so das Spannende. Das ist jetzt ja rückkoppelt sozusagen. Mhm. Also, dass Galerien sich überlegen, Entschuldigung, wenn ich jetzt hier dazwischen dass Galerien sich jetzt ja überlegen, okay, ist der Aspekt des Social Media jetzt auch etwas, was ich berücksichtigen muss, wenn ich entscheide, nehme ich einen Künstler in mein Programm auf oder nicht, sozusagen. Also, bringt jemand Follower mit oder eben nicht? So. Und da, genau, da ist ja auch spannend zu gucken im Detail, wo ist das jetzt, wo hat das welche Gewichtung? Also wenn wir jetzt, wir gehen nochmal konkret, die Stella Winter hat, wenn ich das jetzt echt mal so vergleiche mit vielen anderen, die genannt werden in Künstlerinnen, Künstler, die von der Ann-Kathrin Kuhu, das ist so eine Kunsttheoretikerin, die sehr stark Social Media untersucht. Wenn ich das jetzt mal vergleiche, Stella Winter mit den Followerzahlen, mit anderen Künstler, Künstlerinnen, die in diesem Diskurs immer wieder genannt werden, ist Stella ja wahnsinnig weit vorne eigentlich, mit über 60.000 Followern auf Instagram und TikTok, wo sie aktiv ist. Und da steht ja auch die Frage im Raum, okay, warum stellen wir sie jetzt aus? Mhm. Wegen der Follower oder wegen der Kunst, wegen der Bilder?
Also ganz ehrlich muss man schon mal sagen, dass es natürlich für uns als Galerie auch immer interessant ist, das einfach mal irgendwo auszuprobieren. Aber auf der anderen Seite macht sie auch gute Kunst. Also ist es jetzt nicht nur so, dass wir sagen, okay, wir erhoffen uns, dass von ihren 60.000 Followern irgendwie 2.000 bei uns hängen bleiben.
Das wäre super.
Genau, es wäre trotzdem super. Nee, es ist ja schon so, dass sie ja trotzdem interessante Kunst macht, die ja irgendwas transportiert, was für uns interessant ist.
Absolut, genau. Das ist ja also für mich ist es ja deswegen so spannend, weil sie in jungen Jahren erstens eine sehr gute Malerin ist und zweitens dann tatsächlich von der Thematik her auch diese Social Media sehr stark aufgreift. Ja. Inhaltlich wie formal. Und das ist ja das Tolle. Also die Besucher werden das sehen. Sie hat ja jetzt quasi eine neue Form des Stilllebens, was ein klassisches Thema ist, seit den alten Römern sozusagen, in der Bildgeschichte, was sie jetzt eben neu interpretiert. Und da kommt eben auch diese, ja, ich nenne es mal Instagram-Ästhetik zum Vorschein. Also das Fotografieren von einem Tisch von oben sozusagen. Ja. Und das klassische Stillleben zeigt ja nicht das Stillleben von oben, sondern von der Seite eben. Das sind so kleine Dinge, bis hin zu popkulturellen Einflüssen und so. Also da ist so ein, da würde ich sagen, da ist sie par excellence, so eine Künstlerin, die wahnsinnig gegenwartsbezogen arbeitet und deswegen eine wichtige Position, ich würde es mal tatsächlich so ausdrücken wollen, eine wichtige Position im deutschen Malereikontext. Ja, und da bin ich auf Foto. Aber jetzt bin ich so ein bisschen in meiner Begeisterung abgeschweift.
Ja, ich glaube, der Punkt davor eben, genau, da ging es eigentlich darum, dass Leute, die auf Social Media Erfolg haben, trotzdem ja auch in Galerien ausgestellt werden. Aber vorher wollte ich noch auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, dass so eine Sache, die jetzt immer wichtiger wird, ist das, oder was heißt wichtiger, aber mehr an Bedeutung bekommt, dass Künstler und Künstlerinnen auf Instagram zum Beispiel oder auf TikTok für so kommerzielle Sachen angefragt werden. Und manche mögen sagen, das finden sie ganz schlecht, dass das so ist. Auf der anderen Seite, auch Künstlerinnen und Künstler müssen von irgendwas ihre Miete bezahlen und können nicht das ganze Jahr darauf hoffen, dass ihre Sachen verkauft werden. Also ist es ja manchmal einfach auch eine stabile Einnahmequelle, wenn zum Beispiel im Fall von der Künstlerin Jo Schnee Porsche um die Ecke kommt und sagt, wir machen jetzt mal was mit dir zusammen.
Aber das sind ja auch die Ausnahmen. Ich meine, so Dinge wie jetzt, mach mal ein Porsche-Design, also mach mal was für Porsche oder mach mal das neue Styling von dem BMW, das macht BMW ja auch schon seit Jahren, oder die Modemarken, die um die Ecke kommen. Das betrifft ja auch nur ganz, ganz weniger.
Genau, aber trotzdem tritt es schon häufiger auf, als wie das jetzt zum Beispiel Anfang der 2000er der Fall war.
Aber da wäre es ja so der Aspekt, also das über Kunst, die Mode sozusagen, die ja sehr populär ist, wird die Kunst mitgezogen ins popularisierte Publikum? Oder wie würdest du das sehen? Also weißt du, was ich meine? Über die Mode erreicht Kunst ein größeres Publikum.
Im Prinzip schon. Und dann sind wir ja wieder bei dieser Einstiegsfrage, ob Social Media irgendwie die Kunst demokratisiert.
Naja, das hat echt. Porsche macht jetzt ja nicht aus. Oder Prada oder.
Nee, aber es sind ja, also Porsche war jetzt vielleicht auch ein großes Beispiel, aber es gibt ja auch kleinere Firmen oder Unternehmen, die auf solche Sachen zurückgreifen.
Ah, das wäre jetzt natürlich eine interessante Frage, das stimmt. Da muss ich mal meinen Freund, den Bauunternehmer, fragen. Wie bereit der schon ist, diese Schiene zu fahren, ja, sozusagen. Aber nee, das ist ein interessanter Aspekt, wo wir tatsächlich mal drüber nachdenken müssen.
Aber darüber hinaus, also sind das ja dann schon auch so Sachen, dass zum Beispiel, jetzt ist ja wieder die Art Basel gerade. Ich hatte jetzt angefangen. Ja, ich war gerade irgendwie schon eine Woche in der Zukunft, aber egal. Und da habe ich das jetzt auch ganz stark auf Social Media verfolgt, dass es plötzlich nicht mehr so ist, dass einfach nur Kunstinteressierte dorthin gehen oder Sammler und Sammlerinnen, sondern dass plötzlich Leute eingeladen werden von, sei es jetzt der Firma Vitra, die dann sagt, wir wollen jetzt hier irgendwie auch mitmischen und Werbung machen, laden wir jetzt einfach mal irgendeinen Künstler ein, dass der mal hier ein paar Instagram-Pics schießt und dann sagt, vielen Dank Vitra für die Einladung, dass ich auf der Art Basel sein darf. Und über so eine Art und Weise wird total viel auch kommuniziert. Und dann kann man sich ja auch wieder fragen, geht es jetzt noch darum, dass man auf der Art Basel ist und Kunst sieht, oder geht es darum, dass ich als Person auf der Art Basel gesehen werde, dass ich dort bin?
Ja, klar. Das ist ja, das war ja letztes Jahr auch schon Thema auf der Art Basel. Da gab es ja auch die ersten Artikel schon in den verschiedenen Zeitungen in der Schweiz und in der Kunstpresse, wo im Grunde die Art Basel eigentlich ein dekorativer Instagram-Spot war. So, die Influencer dort aufgetaucht sind, dieses Jahr auch wieder. Und es natürlich auch cool ist, also Dubai ist jetzt mal abfotografiert, sage ich jetzt mal, für die Instagram-Post. Und jetzt kommt das nächste Ding. Also ich zeige mich mal mit bildender Kunst und nehme das als Hintergrund sozusagen für mich als Posing in meinem neuesten Prada-Outfit oder was auch immer. Ist das cool?
Das heißt, es ist cool. Also man sieht ja, dass es irgendwie funktioniert, weil umsonst springen ja auch nicht genügend Museen auf dieses Instagram-Ding an. Also in fast jedem Museum, das irgendwie auch junge Menschen ansprechen möchte, gibt es mittlerweile so einen Instagram-Point oder irgendwo ist ein Spiegel mit einem QR-Code, der dann irgendwie noch was animiert oder zum Beispiel auch das Städel hat ja irgendwie auf Instagram, dass die irgendwie einmal im Monat Bilder reposten von Gästen und Gästinnen, die dort waren. Und wo man dann ein Bild hochladen kann, wo man, keine Ahnung, vor einem Bild steht und das Städel wählt dann irgendwie eine Auswahl von 10 Bildern aus und lädt das wieder hoch. Also das ist ja so ein starkes Zusammenspiel, auch in so eine Interaktion mit den Besuchern und Besucherinnen zu gehen. Deswegen, ich glaube, das ist jetzt nicht nur ein Phänomen, das irgendwie auf Messen auftritt, sondern dass eher woanders schon früher aufgetaucht ist, was jetzt auch Messen übernehmen.
Okay, also insofern führt das schon zu einer höheren Popularität von Kunst. Letztendlich würde ich die Behauptung doch meinen.
Im Prinzip schon, ja.
Was ich ja erstmal gut finde. Naja, weil ich bin da ja auch hin und her gerissen. Weil einerseits finde ich das cool, ich predige immer irgendwie den Leuten in der Galerie, wenn die in die Galerie kommen, dass sie die Kluft zwischen zeitgenössischer Kunst, Gegenwartskunst und Betrachtern viel zu groß ist und dass wir das abbauen müssen. Und wenn es dann irgendwie so daherkommt, ja, habe ich manchmal so einen faden Beigeschmack irgendwie. Wenn ich da einfach sehe, ich drücke es mal gerade die Tüten aus, da sehe ich dieses Püppchen oder den tätowierten Typen in seinem Instagram-Post vor Kunst posieren und es ist irgendwie ganz klar, es geht gar nicht in irgendeiner Form um eine Auseinandersetzung mit der bildenden Kunst, sondern es geht rein irgendwie um das dekorative, den dekorativen, stylischen Background, also Hintergrund.
Aber das ist jetzt die Unterstellung, die du in deiner Wahrnehmung von den Bildern hast.
Absolut.
Weil im Prinzip kannst du ja nicht wissen anhand von einem Instagram-Bild, ob die Person das zwar kurz gemacht hat, weil sie sich dachte, da fühle ich mich jetzt richtig sexy davor. Oder vielleicht vielleicht stand die Person ja wirklich 2 Stunden lang vor dem Bild und hat sich intensive Gedanken darüber
gemacht. Ja, vielleicht sind das meine Vorurteile, die ich mit mir trage als Boomer. Das kann natürlich sein. Definitiv.
Aber weil wir gerade darüber sprechen, ich finde, wer eine total tolle Brücke schlägt zwischen diesem Instagrammable-Ding und ich beschäftige mich schon auf einer anderen Ebene mit Kunst, ist zum Beispiel der Cem, der das Freeze Magazine ins Leben gerufen hat, der jetzt ja auch gerade so ein paar Installationen in der schönen Stadt Wiesbaden angebracht hat.
Ja, ich habe es gesehen, stimmt.
Ja.
Finde ich cool, ja.
Ja, weil der... vielleicht um das kurz zu erklären, was der macht. Mhm. Seine Instagram-Seite ist eben quasi dieses Freeze Magazine und was er dort hochlädt, sind Memes, die irgendeinen Bezug zur Kunstwelt haben und wo er sich teilweise so ein bisschen drüber lustig macht, wie so Sachen einfach ablaufen, die schon immer so ablaufen. Auf der anderen Seite ist es teilweise aber schon auch auf einer sehr kritischen Ebene, aber immer noch so, dass ich irgendwie drüber schmunzeln kann. Und das spricht total viele Menschen an, die eben entweder mit der klassischen Kunstwelt was zu tun haben oder die sich nicht so richtig trauen, den Fuß da reinzusetzen, weil es eben diese Klischees gibt.
Hm. Nee, ich finde den ja auch gut. Aber dennoch ist es ja sehr stark Community-gebunden.
Mhm.
Und ich meine das jetzt gar nicht als Vorwurf, sondern ich glaube, es geht ja auch immer so ein bisschen, dass man schaut, wie sind die Prozesse überhaupt. Und tatsächlich ist es ja bis vor Social Media gewesen, da war diese Community, da hieß es noch nicht so, aber dieses Kunstbusiness Community war sehr, sehr klein. Und jetzt hat man natürlich die Möglichkeit, über Social Media sich seine eigene Community aufzubauen, sich seine eigene Bubble oder was auch immer. Und es bietet natürlich die Möglichkeit, in ganz verschiedenen Bereichen die Leute, also die Künstler und Künstlerinnen, sich da reinarbeiten zu lassen. Was aber natürlich auch den Nachteil hat, wenn jetzt ein Künstler und eine Künstlerin gar keinen Bock drauf hat, haben sie es noch schwerer, im Kunstbiz anzukommen.
Ich glaube, es gibt halt immer noch so diese 2 Seiten, ist jetzt auch blöd ausgedrückt, es gibt immer mehr als schwarz und weiß. Aber ich glaube, wir sind, auch wenn es jetzt Instagram seit wie vielen Jahren gibt?
Seit 14, glaube ich. Seit 14 Jahren, ja.
Ja, wenn es das jetzt seit 14 Jahren gibt, ist ja eine relativ lange Zeit eigentlich auch schon wieder. Trotzdem sind wir, glaube ich, noch nicht an diesem Punkt, dass wir jetzt sagen können, um als Künstler oder Künstlerin wahrgenommen zu werden, musst du Social Media bedienen. Ich glaube, dafür gibt es immer noch zu viele klassische, ich nenne es jetzt mal alteingesessene Institutionen, die sich davor verschließen oder denen es egal ist oder die sich damit einfach nicht beschäftigen. Was ja auch nichts Schlimmes ist im Prinzip. Aber ich glaube, dieser Wandel ist doch noch nicht überall so richtig angekommen.
Nee, da sind wir noch im Prozess. Und da ist ja, auch das Interessante, dass gerade die Institutionen, wenn wir jetzt bei den Kunstvereinen, bei den Museen schauen, die gehen ja auch sehr viel stärker auf die Vermittlung über soziale Medien. So, da ist es ja, was du gesagt hast, bis hin zum Instagram-Point, den sie machen oder Repost. Und natürlich wollen die ja auch davon profitieren, wenn sie jetzt irgendwie in ihrem Ausstellungsprogramm Künstler zeigen, die schon eine Community mitbringen sozusagen. Also ich glaube, das wirkt schon rück. Und das wird noch stärker werden. Also, und wenn ich jetzt auch schaue, irgendwie, es gibt ja andere Künstlerphänomene, wie jetzt, wenn ich auch ganz spannend finde, ist auch ein amerikanischer Künstler, Fivocious, das ist so ein ganz junger Typ.
Ah, der eigentlich auch so mit, der diese NFT-Szene ganz am Anfang so mitbringt.
Genau, hat. Also der ist eigentlich Maler auch, also, und ist relativ früh in die NFT-Szene auch gekommen, auch über eine ganz spannende Schiene, weil da eben ein Investor auf ihn zukam, hat gesagt, hier, ich glaube an dich als Person, als Marke, sage ich jetzt mal, lass uns mal NFTs machen, ich ziehe das mal auf. Und da ist es auch so ein Beispiel dafür, dass disruptive Vermarktungsstrategien aus anderen Branchen in die Kunst drüber wirken. Und da kommen wir wieder zu Leon Lewontraut zurück. Das war einer der ersten in Deutschland zumindest mal, der so Marketing-Aspekte sehr, sehr smart, ein bisschen zu oberflächlich in die Kunst reingebracht hat. Mit einer schlechten Kunst, aber das ist wieder was anderes. Aber trotzdem, es funktioniert in einer gewissen Art und Weise. Fivocious macht das mit einer guten Kunst, mit einer guten Haltung, die dahinter steht, auf einem ganz anderen Niveau nochmal, finanziell anderen Niveau. Und der hat ja auch direkt irgendwie die großen Auktionshäuser haben ihn an Land gezogen, und zwar sozusagen Prada und dergleichen. Also das ist ja so ein Paradebeispiel, wie Ja, wie Marketingstrategien funktionieren heute, auch in der Kunst.
Gut, wobei ja bei ihm dann auch nochmal so ein ganz großer anderer Punkt mit reinspielt, und zwar eben die Sache mit den NFTs. Also das ist ja dann nochmal generell zu dem Zeitpunkt, jetzt ist es ja alles schon wieder so ein bisschen abgeflacht mit dem Hype da drum, aber er hat es ja schon geschafft, zur richtigen Zeit da einfach irgendwie mit einzusteigen. Und gerade bei, wenn wir jetzt bei NFTs irgendwie bleiben und...
wir nennen es heute Digital Collectibles.
Digital Collectibles. Und wenn wir generell bei digitaler Kunst bleiben, ja, dann sieht man ja da auch, dass Social Media eine ganz, ganz große Rolle spielt, weil es ja eigentlich alles auch sehr viel über dieses Web 3 läuft. Und da spielt das ja nochmal eine andere Rolle, sich fast ausschließlich über soziale Medien irgendwie zu vernetzen, seine Kunst dort anzupreisen.
Naja, das ist ja auch was total Interessantes. Also wenn wir da jetzt mal noch, also wenn wir das fast aufmachen, können wir jetzt eine eigene Sendung machen. Aber ich will jetzt mal ganz kurz sagen, bei dieser NFT-Geschichte war ja beispielsweise jetzt auch gar nicht Instagram so wichtig, sondern Twitter.
Genau,
das Twitter, das Leitmedium.
Und, Discord und solche Sachen, ja.
Richtig, ganz am Anfang Discord und dann irgendwie als Twitter als schon populäres Massenmedium. Aber auch total spannend. Und was ich da wahnsinnig spannend fand, dass die Künstler über Twitter Zwischenzustände ihrer Kunst, ihrer Community zur Diskussion gestellt haben. Jetzt ist es natürlich alles noch sehr technikbasiert, da hat er eigentlich schon gesagt, oh, ich habe eine neue Programmierzeile hier entdeckt, so sieht es aus, meldet doch euch doch mal, was haltet ihr davon? Finde ich cool, weil das natürlich im klassischen Bereich, also ich kenne keiner meiner Maler, die so alt sind wie ich, die das gemacht hätten, über Instagram oder was auch immer. Und das finde ich eben auch spannend, dass da auch der Schaffensprozess sich auch verändert, je nachdem, in welcher Community-Bubble, was auch immer man sich bewegt.
Ja, es entscheidet plötzlich nicht mehr nur der Künstler oder die Künstlerin selbst, wie ihr Bild aussehen soll, sondern man lässt schon, natürlich auch nicht alle, aber es gibt schon viele Beispiele dafür, die ihre Community mitentscheiden lassen, wie es weitergehen soll, was vielleicht der Titel sein soll des nächsten Bildes. Und das finde ich ja eigentlich, kann man von halten, was man will, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ganz nett, dass irgendwie dieses Gemeinschaftliche dann doch wieder so mehr in den Fokus rückt.
Ja, aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, also dröseln wir es mal anders raus. Instagram bringt diese Funktion, diese Abstimmfunktion irgendwie raus. So. Und gibt die Info mit hier, wenn er die benutzt, diese Abstimmfunktion, dann ist es, mag der Algorithmus das. So. Und dann kommen die Leute um die Ecke und sagen, ah ja, soll ich die roten Schuhe oder die blauen Schuhe nehmen? Sie ist jetzt mal so in der Schuhbubble. Und in der Kunst-Community heißt dann einfach so die Frage, ja, soll ich jetzt das so oder so machen? Was ich, also wie gesagt, da bin ich jetzt auch hin und her gerissen.
Gut, alles hat immer seine positiven und negativen Aspekte. Und ich finde es ja auch nicht alles toll, was irgendwie auf Social Media passiert. Also genauso gut gibt es ja auch unfassbar viele tolle und begabte KünstlerInnen, die einfach unentdeckt bleiben, die es halt nicht schaffen, diesen Algorithmus irgendwie zu bedienen oder die aus einem, ich nenne es jetzt mal, dummen Zufall von irgendjemandem entdeckt werden, der selbst total viele Follower hat. Dann postet die Person ein und dann schwappt es irgendwie über. Das ist sehr oft so eine Kettenreaktion einfach. Also nicht alle können ja von diesem Content-Erfolg profitieren.
Nee, und dann muss man ja auch wieder, und jetzt kommen wir mal wieder also zum Schluss und zu unserem Punkt in der Galerie. Die Frage ist ja auch, kommt es an im Geschäftsalltag sozusagen? Also sprich, bringt dieses Ganze den Followern hinterherlaufen, irgendwie den Klicks hinterherlaufen, schlägt sich das nieder in dem im Alltag der Galeriearbeit oder auch im Alltag der Künstlerinnen und Künstler. Weil am Ende wollen wir alle von unserer Profession auch profitieren. Mhm. Sprich, wir wollen uns Rechnung davon zahlen.
Ja.
Wie ist denn dein Eindruck da, ohne jetzt die Bücher offen zu legen?
Also, reden wir über Zahlen. Natürlich so in meinem Kopf herrscht diese Wunschvorstellung von wegen, auch Museen und Kunstvereine sind auf Instagram und gucken sich da vielleicht mal umher, wen können wir Neues entdecken. Und dann ist es ja auch für eine Galerie was Gutes, wenn Künstler, die wir ausstellen oder Künstlerinnen, wenn die dann, keine Ahnung, die Möglichkeit haben, in einem Museum oder Kunstverein auszustellen. weil es ja im Endeffekt wir dann auch wieder davon profitieren, wenn es den Wert ihrer Bilder irgendwie steigert. Auf der anderen Seite sind natürlich auch Leute, die Kunst kaufen, auch auf Instagram aktiv, vielleicht jetzt nicht so aktiv, aber mittlerweile ist ja Instagram irgendwie wie so ein sechster Finger an unserer Hand geworden, dass man das ja schon irgendwie, oder man, das sehr viele Menschen nutzen, egal wie ich sozialisiert bin. Und dann ist es ja schon so, dass wenn ich mich zum Beispiel für Kunst interessiere, dann ja auch vermehrt irgendwie Museen und Galerien folge. Und wenn ich dann etwas sehe, finde ich das vielleicht so interessant, dass ich dann auch mal in die Galerie hinfahre und im besten Falle entsteht dann daraus ein Kauf.
Okay, gut. Also ist ja auch schon passiert letztendlich, dass auch in der Galerie, gerade zu Corona-Zeiten, dass über Instagram-Posts was tatsächlich auch gekauft wurde. Trotzdem würde ich jetzt mal sagen, momentan sind wir noch in so einer Phase, wie jetzt in diesem Mikrokosmos-Galerie, wo Instagram sehr oder Social Media, Facebook nennt man ja mittlerweile kaum noch, wobei es schon auch noch wichtig ist. Mhm. Selbst die E-Mail ist noch wichtig. Erstmal so ein Punkt ist, wo ich meine bestehenden Sammlerinnen, Sammlerkundschaft, Community sehr gut bedienen kann. Die erwarten das von mir sozusagen. Da funktioniert es sehr gut. Wenn ich jetzt aber ehrlich bin, von diesen Followern, die wir haben, sind 98% Künstlerinnen und Künstler. Mhm. Die sind alle herzlich willkommen.
Ja.
Gar keine Frage. Aber es ist jetzt nicht so, dass sich bei mir jetzt irgendwie die chinesischen, US-amerikanischen und russischen SammlerInnen und Sammler melden und sagen, hier, ich habe da was auf Instagram entdeckt. Also da muss man schon nochmal unterscheiden, finde ich.
Klar.
Und das ist aber noch nicht entschieden. Wie geht es da weiter? Und da entwickeln sich ja auch die einzelnen Medien ständig weiter. Ich meine, wir machen jetzt eine Edition mit Philipp Kummer, wo wir ja jetzt auch demnächst jetzt da im Grunde das Social Media Massaker starten, sage ich jetzt
mal. Der Post ist heute mal rausgegangen.
Ja, sehr gut. Um da jetzt aktiv zu werden. Also was ich sagen will, ist folgendes, wir sind da ja auch am Start.
Genau, und also meine Haltung ist einfach dazu, solange man etwas nicht ausprobiert hat und auch vielleicht etwas mal öfters als einmal ausprobiert hat, kann man ja auch gar nicht wissen, ob es klappt oder nicht klappt, ob es gut ist, ob es schlecht ist, sondern manchmal muss man vielleicht auch einfach neue Dinge austesten, um für sich selbst zu entscheiden, will ich das jetzt weiterhin dafür nutzen oder nutze ich es doch lieber einfach nur, um mit meinen bestehenden Kunden zu kommunizieren und denen zu zeigen, vor allem gerade die Leute, die vielleicht auch nicht in der Nähe der Galerie wohnen, hier das und das passiert hier gerade, ist ja dann doch einfach oft schneller kommuniziert, als wenn ich dann erstmal einen Newsletter schreibe und den rausschicke.
Das stimmt tatsächlich, ja. Also mit anderen Worten, Sophie, wir bleiben am Ball.
Genau.
Entwickeln uns weiter. Und und erstatten immer wieder mal jetzt unserer Bubble und unserer Community auch mal dann wieder der Bericht sozusagen, wie der Stand der Dinge ist.
Genau.
Super. Was ist unser nächstes Thema? Kunst und KI, oder?
Ja, wir haben jetzt heute schon das Thema mit NFTs und, wie nennen wir es jetzt nochmal?
Digital Collectibles.
Genau, das haben wir jetzt schon angerissen, dann geht es damit direkt weiter.
Cool. Also wir können alle gespannt sein und bis zum nächsten, oder?
Genau.
Alles klar.
Auf die Demokratisierung.
Auf die Demokratisierung der Kunst. Also tschüss.
Das war Bunt und Gräulich. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und für mehr Informationen zu unserer aktuellen oder zu kommenden Ausstellungen schaut doch gerne mal auf unserer Website unter www.galerie-gräulich.de nach. Bis zum nächsten Mal und ganz bald.